Urteilt nicht über andere. Dazu fordert uns Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 6 auf. Der Satz könnte aber auch sehr gut aus unserer heutigen Zeit stammen, oder? Schließlich ist Toleranz ja ein unglaublich wichtiger Wert heutzutage. Zumindest solange man derselben Meinung wie die Mehrheit ist. Zum einen ist diese Aussage eine unglaubliche Herausforderung für uns. Und zum anderen birgt sie ein gewaltiges Missverständnis. Und mit diesem Missverständnis möchte ich zuerst aufräumen. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass Jesus mit diesem Satz uns zur ultimativen Toleranz auffordert. So nach dem Motto, lass alles und jeden stehen. Und auch wenn wir in der Bibel lesen, dass er in vielen Situationen mit den Mitmenschen sehr viel liebevoller und gnädiger umgegangen ist, als wir das jemals könnten, war er doch beim Thema Sünde und Schuld sehr klar und deutlich. Er sprach Missstände deutlich an und auch der Rest der Bibel lässt sich nicht wirklich als Schwamm drüber Toleranz lesen. Die Ehebrecherin soll in Zukunft nicht mehr sündigen, der Dieb nicht mehr stehlen und der Lügner die Wahrheit sprechen. Da war Jesus klar und deutlich. Wenn es bei Urteilt nicht, also nicht um Toleranz geht, warum dann? Wann ist bei uns Urteilen angebracht? In der Regel vor einem Gericht, oder? Dabei hat sich ein Angeklagter was zu Schulden kommen lassen, ist erwischt worden und jetzt sitzt ein Richter über ihm und entscheidet, welche Strafe die Person bekommt. Das macht der Richter in der Regel anhand eines festgeschriebenen Maßstabs, eines Gesetzes. Das heißt, für diese Situation haben wir drei Voraussetzungen. Die erste ist, jemand hat sich was zu Schulden kommen lassen, was gegen geltendes Recht verstößt. Das zweite ist, der Richter ist verpflichtet zu richten. Er hat das Recht, er hat die Aufgabe zu richten. Und das dritte ist, er stützt sich dabei auf einen gerechten Maßstab, der die Person auch beurteilen kann. Wenn wir also über andere urteilen wollen, dann sind wir der Meinung, dass wir drei Voraussetzungen erfüllen. Erstens, der andere hat sich etwas zu Schulden kommen lassen, was gegen geltendes Recht verstößt. Zweitens, wir sind in der Lage und Position, den anderen zu beurteilen. Und drittens, wir haben einen gerechten Maßstab, der den anderen beurteilen kann. Ich denke, ihr merkt anhand dieser Aufzählung, dass wir, wann immer wir jemanden be- und verurteilen, uns einer Position anmaßen, die uns nicht zusteht. Was meint also Jesus mit urteilt nicht? Und welche Auswirkungen hat das auf unsere Nachfolge? Dazu schauen wir uns den Text jetzt ein bisschen genauer an. Der steht in Lukas 6, Verse 37 bis 38. Da heißt es, urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Das Erste, was hier auffällt, ist, dass Jesus urteilt nicht, nicht eingrenzt. Er sagt nicht, urteilt nicht, außer Punkt, Punkt, Punkt. Er sagt auch nicht, richtet kein Menschen, der Punkt, Punkt, Punkt. Jesus sagt hier, urteilt nicht, lass es einfach ganz. Und das Spannende ist, womit begründet er das? Er begründet es damit, dass wir sonst mit Gottes Urteil und Gericht rechnen müssen. Da Jesus aber, wie eingangs erwähnt, auch nicht bei allem Schwamm drüber gesagt hat und auch wir ja Entscheidungen und Einschätzungen treffen müssen, kann damit nicht gemeint sein, dass wir nicht zwischen einer guten Tat und einer schlechten Tat nicht unterscheiden dürfen. Das macht ja keinen Sinn. Jesus selbst urteilte ja darüber, wo Menschen standen, aber nicht in einem Maß, dass er ihnen nicht mehr Gottes Gnade angeboten hätte. Er verurteilte falsches Handeln, aber nicht die Person an sich. Gott unterscheidet zwischen dem, was wir tun und wer wir sind. Zwischen Sünde und Sünder. Wir tun das Gegenteil. Wir machen denjenigen, der lügt, zum Lügner. Wir identifizieren Personen über das, was sie tun. Wir legen Menschen fest auf das, was sie getan haben. Und so verurteilen wir sie. Wir hassen nicht nur das Böse, sondern auch denjenigen, der Böses tut. Gott tut das nicht. Er hasst die Sünde und er liebt den Sünder. Er bestraft das Unrecht und begnadigt den reumütigen Sünder. Und das fordert er hier offensichtlich auch von uns. Der Sinn der Aussage, urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen, besteht darin, dass Gott die Maßstäbe, die wir an andere anlegen, auch an uns anlegen wird. Statt streng zu urteilen, sollten wir das ausstrahlen, was uns widerfahren ist. In dem Moment, wo ich Gottes Liebe und Gnade erfahren habe, kann es nicht sein, dass ich andere verurteile. Wir sollen doch das weitergeben, was uns selber passiert ist, was Jesus uns gegeben hat. Und was ist das? Liebe, Vergebung, neue Anfänge, zweite Chancen. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass wir nicht Dinge beurteilen können oder müssen oder dass alles und jedes Verhalten in Ordnung ist. Es geht nicht darum, dass wir böse Taten nicht böse nennen dürfen. Es geht beim Urteilen, von dem Jesus hier spricht, darum, dass wir uns nicht anmaßen können, Menschen und ihre Motive anhand ihres Handelns zu beurteilen. Die Bibel macht uns deutlich, vielleicht klingelt beim einen oder anderen so ein Bibelvers, dass wir Menschen sehen, was vor Augen ist. Wir können von außen drauf gucken. Kurz danach steht, Gott aber sieht ins Herz. Das heißt, der Einzige, der die Motivation einer Person beurteilen kann, ist Gott selbst. Und deshalb kann auch nur er fair oder beurteilen, warum so jemand so oder anders handelt. Wir können nicht ins Herz reingucken und deshalb wissen wir nicht, warum jemand so oder anders handelt. Das gilt auch dafür, dass wir den Dienst von irgendjemandem anderen, von einem anderen Christen, nicht einschätzen können. Wir lesen ja gerne die Einsetzungsworte beim Abendmahl. Was steht da? Ein jeder prüfe sich selbst. Hier, da anfangen. Allein Gott kennt die Möglichkeiten und Motive, die ein Mensch in sich trägt. Und nur er selbst und die Person können beurteilen, ob jemand sein Bestes gegeben hat, ob er es gut gemeint hat oder nicht. Wer also meint, andere beurteilen zu können, der setzt sich auf einen Platz, der ihm nicht zusteht. Wenn ich eine Person aber so beurteile, so verurteile, dann stecke ich sie in der Regel in eine Schublade rein. Und das hat zur Folge, dass ich ihr in derselben Situation nicht nochmal eine Chance gebe, sondern davon ausgehe, der wird sowieso wieder so handeln, wie er es das letzte Mal auch gemacht hat, weil der ist ja so. Darüber hinaus weist jemand, der immer nur andere kritisiert, nicht auf die Gnade und Liebe Gottes hin. Und wer so handelt, der kann sich sicher sein, dass nicht nur Gott ihn so entsprechend richten wird, sondern auch wir Menschen werden so mit jemandem umgehen. Wenn du immer das Haar in der Suppe beim anderen siehst, werden auch die Menschen um dich rum bei jedem kleinen Fehler zuhauen. Da kannst du sicher sein. Statt zu richten, sollen wir vergeben. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Nehmen wir das ernst, dann hat meine Vergebungsbereitschaft zur Auswirkung, wie mir vergeben wird oder ob mir vergeben wird. Aber man könnte jetzt natürlich einwenden, ist es nicht so, dass wenn ich Jesus annehme, dann wird mir bedingungslos alles vergeben, Schwamm drüber und auf Wiedersehen? Ja und nein. Es handelt sich hier um zwei Arten von Vergebung. Die eine ist eine juristische und die andere ist, ich würde sie mal väterliche nennen. Die juristische Vergebung ist diejenige, die Gott, der Richter, jedem zuspricht, der Jesus angenommen hat. Diese Vergebung hat zur Folge, dass die Schuld oder die Strafe, die auf meiner Schuld, auf meiner Sünde lag, weg ist. Und zwar bedingungslos. Die väterliche Vergebung ist diejenige, die Gott der Vater seinem gefallenen Kind gibt, wenn es um Vergebung bittet. Diese Vergebung bewirkt, dass die Gemeinschaft in der Familie Gottes wiederhergestellt werden kann. Das hat was mit Beziehung zu tun. Als Vater kann Gott nicht einfach so vergeben, wenn wir miteinander und untereinander nicht vergebungsbereit sind, denn die fehlende Vergebungsbereitschaft steht zwischen mir und der Person, der ich nicht vergebe, und auch zwischen mir und Gott. Das stört unsere Beziehung, das macht das kaputt, unser Miteinander. Und es passt auch einfach nicht zu unserem liebenden Vater im Himmel, weil Gott ist genau das Gegenteil. Dass unser Verhalten auf uns selbst zurückfällt, wird auch in Vers 38 deutlich. Ich weiß, das ist so ein Vers, den schreiben wir gern auf Postkarten. Vielleicht nicht in dieser Übersetzung, aber in einer anderen kennt ihr den sehr wahrscheinlich. Ich lese ihn mal aus der Luther-Übersetzung. Da heißt es, gebt, so wird euch gegeben. Den Teil lassen wir gerne weg, aber den lesen wir gerne. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Jesus benutzt hier ein super tolles Bild. Er redet von einer Schale, die mit, was weiß ich, Getreide vollgekippt wird. Und dann, wenn sie voll ist, dann schüttelt man die, dass so ein bisschen die Luft noch rausgeht. Und dann kippt man nochmal drauf, bis sie überfließt. Also richtig, richtig ordentlich voll. Es geht aber bei dem Beispiel nicht nur darum, dass Gott uns beschenkt. Sondern es geht darum, dass wer großzügig gibt, großzügig belohnt wird. Dahinter steht das Prinzip, dass unsere Taten Konsequenzen haben und dass wir mit demselben Maß gemessen werden, das wir an andere anlegen. Wir sehen also, dass unser Verhalten auf uns selbst zurückfällt. Wenn wir andere richten, werden wir gerichtet werden. Wenn wir anderen vergeben, finden auch wir Vergebung. Und wenn wir anderen knauserig geben, dann kommt uns genau das auch zurück. Bisher ist hier noch nichts Außergewöhnliches dabei, oder? Also Jesus sagt uns, unser Handeln hat Konsequenzen. Das wussten wir auch vorher. Die Begründung dafür ist aber das Entscheidende. Und da war ich bisher gemein zu euch, ich habe sie weggelassen. Der erste Vers, der genau hier vorsteht, der ist die entscheidende Wendung. Diese ganzen Aufforderungen stehen im Zusammenhang mit Jesu Reden über das Thema, liebt eure Feinde. Wenn wir nur das hier sehen könnten und nur das sehen, dann sind wir der Meinung, naja, die Begründung ist gesunder Menschenverstand. Weil wenn ich will, dass es mir gut geht, muss ich auch gut mit anderen umgehen. Aber liebt eure Feinde geht ja gerade krass darüber hinaus. Da ist der gesunde Menschenverstand nicht mehr ein guter Ratgeber. Weil wenn ich jemandem was Gutes tue, der mir was Schlechtes will, das würde kein Mensch machen. Urteilt nicht, wird mit Gott selbst begründet und eingeleitet. Vers 36 lautet, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir sollen nicht urteilen, sondern vergeben. Wir sollen großzügig sein, anstelle zu knausern. Und warum? Weil Gott barmherzig ist. Gehört haben wir das schon ganz oft. Wir haben sogar gerade eben gesungen. Super Liedwunsch, super Liedwahl. Aber was ist Barmherzigkeit? Ist Barmherzigkeit Schwamm drüber? Oder alles ist gut? Nein. In 2. Mose 34, Vers 6 beschreibt Gott sich selbst. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. In dieser Geschichte hat Gott sein Volk Israel gerade aus der Sklaverei befreit. Und er scheint ihnen in einer Wolke und Feuersäule, er führt sie an. Und dann ruft er Mose auf den Berg Sinai, um mit ihm zu sprechen. Während Mose jetzt auf diesem Berg obendrauf ist, wird das Volk ungeduldig. Und sie entscheiden, dass sie die ganze Sache ein bisschen beschleunigen wollen und selber in die Hand nehmen. Und als Konsequenz daraus machen sie ein goldenes Kalb, das sie selbst anbeten. Als Gott das sieht, wird er sehr wütend. Und er wird so wütend, dass er sogar darüber legt, das Volk Israel quasi wieder abzugeben. Sie ihrem Schicksal zu überlassen und sie nicht mehr als Gott anzuführen. Aber Mose erinnert Gott an seinen Bund mit Abraham und fordert ihn auf, sich selbst treu zu sein. Als Reaktion auf die Sünde Israels und auf die Fürsprache von Mose sagt Gott das. Er stellt sich selber vor. Und das erste Wort, das er hier über sich selber sagt, ist barmherzig. Barmherzig kann man zutiefst bewegt übersetzt werden. Das ist ein emotionales Wort. Das ist kein Kopfwort, das ist ein Herzwort. Barmherzigkeit ist ein tiefsitzendes Gefühl, das jemanden dazu bewegt, sich für das Wohl eines anderen einzusetzen. Barmherzigkeit ist die Reaktion Gottes, wenn sein Volk zu ihm schreit. Ähnlich wie eine Mutter, die, wenn sie ihr Kind schreien hört, nicht sitzen kann und sagen, schrei ruhig mal, sondern hingeht, hingezogen ist, dem Kind zu helfen. Das ist, was hier beschrieben wird von Gott, wenn er uns gegenüber barmherzig ist. Gott ist von dem Schreien und der Not seines Volkes so tief bewegt, dass er antwortet, dass er reagiert und das, obwohl sie es war, die ihn verlassen haben. Aber Gottes emotionale Verbundenheit zu seinem Volk lässt es nicht zu, dass er sie gehen lässt. Genau wie ein Elternteil auf das Schreien seines Kindes reagieren muss, so reagiert Gott auf das Schreien seines Volkes. Gott ist emotional, aber er ist nicht launisch. Er ist nicht jähzornig, er übertreibt nicht in seiner Wut. Er ist wie ein Elternteil, das eine tiefe Bindung zu seinem Kind hat. Und Gott ist beständig. Wenn seine Kinder schreien, dann antwortet er. Er hat tiefes Mitgefühl, wenn seine Kinder leiden. Was bedeutet das jetzt für uns? Zum einen bedeutet es, dass wir darauf vertrauen können, dass Gott unser liebender Vater ist, auch wenn wir selbst nicht perfekt oder gut sind. Gottes Barmherzigkeit bedeutet, dass er immer für uns ist. Wir können wissen, dass er zu uns steht, auch wenn wir in der Klemme stecken oder uns von ihm abgewandt haben. Der Vater zeigt uns seine Barmherzigkeit gerade darin, dass wir nicht das bekommen, was wir verdienen, sondern dass er uns vergibt und dass er uns trotzdem liebt. Er bestraft uns nicht, obwohl wir genau das verdient hätten. Und er möchte, dass auch wir, wenn wir mit ihm in seiner Familie unterwegs sind, so mit anderen umgehen. Wir sollen unserer neuen Natur, unserer neuen Familie entsprechend leben. Und die folgt einem Gott nach, der nicht so handelt, wie das Gegenüber es verdient hat. Gott liebt nicht nur dann, wenn er Gegenliebe erwarten kann. oder er tut denen Gutes, die ihm Gutes getan haben. Jesus möchte Menschen gestalten, die lieben, die segnen, die helfen, die leihen, die schenken. Und das Vorbild ist Gott selbst und Jesus Christus. Anstelle andere zu verurteilen, sollen wir vergeben. Anstelle zu knausern, sollen wir großzügig sein. Und anstelle so zu handeln, wie wir behandelt wurden, sollen wir mitfühlend helfen und lieben. Nicht, weil unser Gegenüber das verdient hätte oder weil wir das können, sondern weil Gott uns so behandelt. Im Reich Gottes, wie Jesus es uns vorgestellt hat, geht es um überschäumende Großzügigkeit. Jesus wollte uns keine Checkliste mit tu das oder lass jenes mitgeben, damit wir, wenn wir einen guten Tag haben, am Ende uns entspannt zurücklehnen können und sagen, heute war ich aber gut. Jesus möchte unsere Herzen verändern. Er möchte uns eine Herzenshaltung geben, die ihm entspricht und die unserer Welt komplett widerspricht. Die Kraft dazu, die kommt von ihm, nicht von uns. Seine Nachfolger sollen Menschen sein, die allen zeigen, wie Gott ist. Und wie ist Gott? Er geht mit allen Menschen großzügig um. Er schenkt allen Menschen Gutes, ob sie es verdient haben oder nicht. Er ist unfassbar gnädig. Und ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Stellt euch eine Gesellschaft vor. Stellt euch eine Gemeinde vor, die das lebt. Es gäbe keine Gewalt, es gäbe keine Rache, es gibt keinen Unterschied von Klassen. Besitz ist nicht wichtiger, als ob es meinem Nächsten auch gut geht. Das Leben wäre überschwänglich, anders und überraschend. Jesus hat uns genau das vorgelebt. Sein ganzes Leben war davon geprägt, anderen zu geben, denen zu helfen, die bedürftig waren. Und er sprach über Dinge, die er kannte. Das heißt einmal über die unglaubliche Barmherzigkeit und Liebe Gottes und dann auch darüber, wie ein Leben aussieht, was dieser Liebe folgt. Es ist ein verschwenderisches, menschliches Leben. Am Ende, als sie Jesus auf die Wange geschlagen haben, ihm die Kleider vom Leib gerissen haben, die Nägel durch die Hände getrieben haben, hat er nicht aufgehört, sie zu lieben und ihnen zu vergeben. Er zeigte nicht nur seinen Freunden Liebe, sondern auch seinen Feinden. Er hasste das Böse, aber er liebte den Sünder. Und genau dem sollen wir nachfolgen. Damit wir das ein bisschen praktischer umsetzen können, habe ich noch 4 Tipps für euch. Und ich gebe euch auch einen Moment, euch darüber Gedanken zu machen. Der erste ist, reflektier dich, also denk über dich und dein Denken und dein Verhalten nach. Wo bist du verurteilend? Wo bist du knauserig? Wo bist du nicht mitfühlend? Ich schließe von mir auf andere, deswegen steht da nicht, bist du das? Ich gehe davon aus, wir sind das. Die Frage ist nur, wo? Wenn wir uns reflektiert haben, dann können wir uns jetzt ganz schlecht fühlen oder wir geben das Gott ab. Wir bitten ihm um Vergebung, weil er ist ein Gott, der uns liebt und der uns vergibt. Manchmal können, dürfen und müssen wir das nur mit Gott klären. Manchmal aber auch mit unserem Gegenüber. Das wisst nur ihr und Gott selbst. Und dann lasst uns die Barmherzigkeit bei Gott abholen. Weil wenn wir nur die ersten beiden Schritte gehen, dann stehen wir in Gefahr, aus eigener Kraft das umsetzen zu wollen. Und ich kann euch versprechen, wir werden scheitern, immer und immer wieder. Wir können nur barmherzig sein, wenn wir uns der Barmherzigkeit unseres Gottes bewusst sind. Das heißt, wenn ich knauserig bin, wenn ich verurteilend bin, dann schaffe ich es nicht, indem ich sage, Daniel, das bist du jetzt nicht mehr, sondern du nimmst dir was anderes vor, sondern das schaffe ich nur, wenn ich mir bewusst mache, wie sehr Gott mich liebt und wo er mir gegenüber barmherzig ist. Und in dem Moment, wo ich davon gefüllt bin, fällt mir nicht mehr ein, andere zu verurteilen. Deswegen der dritte Schritt, hol dir Gottes Barmherzigkeit ab. Lass dir von ihm zeigen, wie sehr er dich liebt und wie er dich versorgt. Und das vierte ist, lass dir einen Blick für andere schenken. Ich gebe euch jetzt einen Moment, da mal drüber nachzudenken. Ich bete zum Abschluss daran. Jesus Christus, danke, dass du ein barmherziger Gott bist. Danke, dass du mit uns barmherzig bist, dass du uns liebst, dass du uns vergibst. Und danke, dass du da aber nicht stehen bleibst, sondern dass du uns zu Menschen machen willst, die genau das an andere weitergeben, die anderen zeigen, wie du bist, wer du bist. Und du weißt, dass wir das oft nicht sind. Ich lege dir das alles hin und ich danke dir, dass du uns vergibst, wo wir verurteilend sind, wo wir knauserig sind, wo wir ja anderen nicht mitfühlend gegenüberstehen. Ich bitte dich, dass du all das nimmst und dass du uns deine Barmherzigkeit schenkst, für uns, aber auch für andere. Ich bitte dich, dass wir wirklich Menschen werden, die auf dich hinweisen und die unser Umfeld so prägen, wie du es willst. Amen.